Die obersten 10% der Haushalte besitzen knapp 60% des Gesamtvermögens. Warum darf man das nicht machen?
Ich möchte, dass das aufhört.
Vermögen umverteilen, umverteilen, umverteilen.
La la la, nette Debatte, la la la.
Wenn es nicht rum macht, dann macht es ja keinen Spaß.
Hast du dir jetzt gerade die Jugos beleidigt?
Kann dich nicht hören, la la la.
Ich möchte mit dir über ein anderes Thema reden. Darauf können wir uns einigen, oder?
Ja, ich glaub's, wenn ich sehe.
Servus Thomas. Und servus liebe Fußballmäuse bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Mit Thomas Maurer, fantastischer Kabarettist, nicht ganz so großer Fußballfan. Und mir, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Zwar auch nicht großer Fußballfan, aber irgendwie noch beseelt einerseits vom Sieg Österreichs gegen Serbien und dann natürlich von einem Social-Media-Video des Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Johannes Rauch aus dem Praterstadion gesandt haben. Daher auch dieses ja ikonische Sears-Fußballmäuse. Also ich finde, mir hat es gefallen. Thomas, dir auch, oder?
Es war wahnsinnig rührend. Also es war ein bisschen wie, ich weiß es nicht, wenn sich ein biederer Mann aus der mittleren Verwaltungsebene einer Behörde für ein Rolling Stones Konzert von einem Freien der Lederjacken ausbürgt, damit er bei sowas Wüden angemessen gekleidet ist. So ähnlich war die Fußball-Euphorie der beiden Fußball-Mossis, also des Gesundheitsministers und des Vizekanzlers und Sportministers. Es war sehr putzig anzuschauen. Ich war ein wenig verstört, als Fußballmaus angesprochen zu werden. Bin aber auch dir sehr dankbar, dass ich auf diesem Weg erfahren habe, wo die waren, nämlich bei Österreich-Serbien und wie es ausgegangen ist, nämlich mit einem Sieg für Österreich. Und ich gratuliere der Nationalmannschaft und bin sehr stolz, dass wir gewonnen haben. Und es hat sich aber auch die Prognose bewahrheitet, die zwei Schnuckelfußballmäuse am Video haben mir auch gesagt, wenn seht's war, also der Gesundheitsminister und der Vizekanzler und Sportminister, wenn sie zwar im Stadion sind, hat Österreich noch nie verloren. Und diese Serie ist ungebrochen. Das muss man jetzt ehrlich sagen, man sollte sie für die, was kommt jetzt, EM oder WM?
Europameisterschaft.
EM. Also man sollte sie dann unbedingt für die EM freistellen, damit sie wirklich bei jedem Match unseres Teams da sind und entweder als Scharlatane überführt werden oder Österreich zum Fußball-Europameister machen.
Ja, fände ich auch eine absolut passende Idee, wird vermutlich sehr viel zur Eintracht in diesem Land beitragen. Und ich möchte noch zwei Anmerkungen machen. Die Lederjacke von Werner Kogler ist mittlerweile legendär. Also ich glaube, die steht auf einer Ebene mit Nicolas Cage in Wild at Heart und seiner Lederjacke, die ja auch ikonisch ist. Und das mit den Mäusen. Auch noch ein Credits an Paul Pizzerra, der begrüßt in seinem Podcast immer alle Leute mit Mäuse. Es hat nie irgendwas Anrüchiges, Anzügliches oder gar Weirdes oder Cringes, sagen, ich glaube, ganz lange Leute dazu gehabt. Also vielleicht haben sie sich einfach nur Sky's Limit nach oben orientiert. Darf ja auch so sein.
Es ist die Frage, ist es nicht an sich cringe, wenn Menschen über 30 cringe sagen?
Gehen wir weiter im Programm. Wolfgang Sobotka hat angekündigt, dass er aus der Politik ausscheiden wird. Er hat gesagt, er möchte selbstbestimmt aufhören, solange er das noch kann. Das mittlerweile längstens bekannt ist, dass er auf der niederösterreichischen Liste für die anstehende Nationalratswahl keine Spitzenposition mehr einnehmen wird, können, dürfen, werden. Hat es vermutlich dann diese Selbstbestimmtheit noch ein bisschen, ja, ich würde sagen, beschleunigt bis zu einem gewissen Grad. Ist ja natürlich eine ganz ambivalente Figur, Wolfgang Sobotka. Ich habe heute mal das Wort Sakristei-Stalinismus gehört und ich lasse das jetzt einfach mal so sinken, weil ich konnte nicht einmal unmittelbar alles drauf rein reflektieren, was mir da irgendwie bei Sakristei-Stalinismus eingefallen ist. Aber ich möchte mit dir über ein anderes Thema reden. In Österreich ist es ja bisher Usus, dass die stimmenstärkste Partei im Nationalrat, also jene mit den meisten Sitzen, Mandaten, dann auch den Vorsitz im Nationalrat innehat, sprich den ersten Nationalratspräsidenten stellt. Ja. Das wäre nach allen Prognosen derzeit mal Norbert Hofer dann ab kommenden Herbst. Und man muss ja auch dazu sagen, wurscht, welche Regierung dann auch immer gebildet wird, der Nationalrat konstituiert sich ja bereits einen Monat nach der Wahl und da musst du ja irgendwen wählen, weil du kannst ja nicht zusammensitzen und keiner führt sozusagen die Sitzung. Freust du dich schon auf Norbert Hofer als Nachfolger von Wolfgang Sobotka? Und vielleicht ist es ja als Vorgriff darauf, dass Norbert Hofer ja auch mal wieder als Bundespräsidentschaftskandidat sich nominieren lassen möchte, ja doch so, dass er ein sehr gemäßigter Kerl sein wird, da den Ausgleich suchen wird. Man hat das ja bei Heinz Fischer erlebt in seiner Vorlaufphase, als schon jeder nur darauf gewartet hat, dass er Bundespräsident wird. Da war er jetzt auch, wenngleich die Regierung damals von zwei anderen Parteien gebildet wurde, im Nationalrat durchaus, sage ich jetzt mal, in gemäßigten Positionen unterwegs.
Ja, wobei auch, ich sage es mal, auch die radikaleren Ecken der SPÖ oder noch welche vorhanden sind, natürlich ist nicht annähernd mit den radikaleren Bildformen des freiheitlichen Spektrums aufnehmen können. Das heißt, eine gewisse Mitte-Links-Gemütlichkeit ist, glaube ich, den meisten SPÖ-Wählern eingeschrieben, wogegen doch ein guter Teil der FPÖ-Wähler gern alles anzünden möchte. Also ich glaube, da ist Mäßigung nicht unbedingt eine Kerntugend. Aber schauen wir mal. Es wäre ja nominell das zweithöchste Amt der Republik, also nachdem es mit dem höchsten dann nichts geworden ist, ist es zumindest eine Etage drunter. Also es ist so wie es ausschaut, ist es relativ wahrscheinlich, dass es wird. Aber dass dieser freiwillige Abgang Wolfgang Sobotkas eventuell dadurch beschleunigt wurde, dass man vergessen hat, ihn zu nominieren auf der niederösterreichischen Liste, das mag sein, dass da ein Kausalzusammenhang besteht. Jetzt hätte er natürlich einen Vorzugsstimmenwahlkampf führen können, den hätte man sehr gern angeschaut. Und den Begriff Sakristei-Stalinismus möchte ich gern nochmal im Raum nachschwingen lassen.
Denk doch einer an die Kinder.
Als Kennedy das Ziel ausgegeben hat, zum Mond zu fliegen, hat er ja keine Rakete konstruiert, sondern ein Ziel vorgegeben. Falls Sie sich auch schon irgendwann mal im Leben so einen epochalen Satz gedacht haben und nicht gewusst haben, wann man ihn denn irgendwie einbringen könnte und dann ja einfach relativ zufällig diese Situation nutzen möchten, um das zu machen, dann verstehe ich Sie. Denn in dieser Woche hat das meines Erachtens nach auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler gemacht, und zwar in der Debatte um die Technologieoffenheit in der Autobranche. Das Thema ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Man wollte ursprünglich ab 2035 die Neuzulassung von E-Autos unterbinden. Verboten wären sie ad hoc eh nicht geworden. Mittlerweile hat man da auch noch, würde jetzt mal sagen, ein bisschen geschliffen, ein Schlupfloch gefunden. Wenn die Verbrenner fortan mit E-Fuels betrieben werden, sprich synthetisch generierten Treibstoffen, dann geht das Ganze auch noch weiter. Dann können auch Verbrenner noch weiter gefahren, verkauft und dergleichen mehr werden. Und das ist jetzt auch so irgendwie ein bisschen der Punkt, wo Christopher Drexler noch mehr Technologieoffenheit fordert und gesagt hat, ja, er gibt ja nicht vor, wie Automobilkonzerne zu arbeiten haben, sondern sie sollen technologieoffen für den Klimawandel ihren Beitrag leisten. Hat er dich mit diesem Kennedy-Zitat auch ganz kurz reingezogen und dann hast du ja aber doch gedacht, Moment, das ist jetzt irgendwie, es verschieben sich ein bisschen die Relationen.
Ja, also ohne im Nähertreten zu meinem Kennedy wird das keiner mehr. Es ist vor allem, also wenn man diese Analogie aufgreifen will, wäre die Frage der Technologieoffenheit eigentlich die, soll man zum Mond fliegen mit einem Fahrzeug, das Flügel hat und darauf flattert wie ein Vogel? Soll man vielleicht ein ganz großes Gummibandel konstruieren und es mit einer Rostgabel gigantischen Ausmaßes zum Mond schießen oder einen Raketenantrieb? Und diese Art der Technologieoffenheitsdiskussion wurde auch bei der Mondlandung nicht diskutiert, sondern es war relativ bald klar, was von den drei man nimmt. Und ganz ähnlich verhält es sich mit der Technologieoffenheit im motorisierten Individualverkehr. Man hat ein bisschen gespürt, also ich möchte ihm das zumindest freundlich unterstellen, dass sich der Herr Drexler ein bisschen gequält hat, weil ihn sein Parteivorsitzender, der Bundeskanzler, mit Anberaumung dieses vollkommen schwachsinnigen Autogipfels dazu gezwungen hat, freundliche Nasenlöcher zu diesem Unfug zu machen. Dem Herrn Nehammer selber scheint diesbezüglich das Schmerzempfinden abhanden gekommen zu sein. Aber es ist tatsächlich, diese Form der Technologieoffenheit zu fordern, das ist Oppositionspolitik gegen die Physik. Das hat mit Vernunft nichts zu tun. Und für Oppositionspolitik gegen Naturgesetze haben wir die FPÖ. Also das Feld ist besetzt. Es ist niemand, der sich damit beschäftigt, hat den Ansatz, dass man für Individualverkehr annähernd genug E-Fuels jemals wird herstellen können, weil es da physikalische Limits gibt, was wie viel Energie man braucht, um so etwas herzustellen. Alle sind sich einig, dass Wasserstoff und ähnliche Dinge, vor allem für Schwerindustrie, eventuell Flugverkehr und Schiffsverkehr, eine notwendig zu erarbeitende Alternative sein werden und ganz sicher nicht aus physikalischen Gründen für den Individualverkehr. Und da fährt die Eisenbahn drüber und die deutsche Autoindustrie fleht darum, dass das endlich einmal geklärt wird. Ich meine, die haben sich zwar aus eigener Blödheit in diese relativ verzweifelte Situation gebracht, in der sie jetzt sind, weil sie halt also jahrzehntelang der Auffassung waren, die eben offensichtlich auch in unseren oberen Regierungsetagen noch vorherrscht, nämlich, wenn es nicht macht, dann macht es ja keinen Spaß hier. Ja? Und ich glaube, damit hat sich die deutsche Autoindustrie den einen oder anderen Fuß abgeschnitten, den sie sich jetzt recht schnell wieder nachwachsen lassen muss. Aber wie gesagt, ich find's erniedrigend und entwürdigend, mir sowas überhaupt in die Nachrichten anrufen zu müssen. Ich möchte, dass das aufhört.
Ja, ob es aufhören wird oder ob es weitergeht, ich glaube, darüber werden im Herbst bei der Landtagswahl die steirischen Wählerinnen und Wähler dann jetzt noch einmal in der Sache entscheiden. In der Sache, die du angesprochen hast, hat auch mein Kollege Didi Hudmann einen sehr klaren Kommentar geschrieben. Ich zitiere ganz kurz nur zwei Sätze draus. Ohne massiven Ausbau erneuerbarer Energien zum Beispiel werden wir nicht so viele E-Fuels produzieren können, die wir benötigen. Dazu braucht es Lösungsansätze. Das wäre Politik, die Zukunft gestaltet und nicht Schlagwörter wiederholt.
Auch das noch.
Es ist ja grundsätzlich schön, dass Christopher Drexler auf Wissenschaft setzt, denn er hat ja schon bis zu einem gewissen Grad gesagt, er lässt sich nicht auf naturwissenschaftliche Debatten ein. Aber andere Bereiche der Österreichischen Volkspartei, beziehungsweise auch aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, die wollen sich zumindest auf Debatten mit den Wirtschaftswissenschaften einlassen oder konkreter gesagt eigentlich nicht einlassen. Denn der bereits angesprochene Sozialminister würde in wenigen Tagen den Sozialbericht 2024 präsentieren. Und Teile dessen wurden von der Nationalbank mitgeschrieben. Jetzt gibt es dort auch einen Paragraphen, beziehungsweise nicht einen Paragraphen, einen Absatz vielmehr darin. Der beschäftigt sich mit dem Thema Privateigentum und Zugang zu Ressourcen. Die Autoren dieses Teils, die eben bei der Nationalbank arbeiten und dort wissenschaftlich tätig sind, dürfen diesen Teil bei der Präsentation und der anschließenden Debatte allerdings nicht selbst vertreten. Und jetzt macht man sich natürlich Gedanken, Moment einmal, warum ist das nicht möglich, dass man etwas, wozu man geforscht hat, was man dann auch klassisch Defensor heißt, das im wissenschaftlichen Diskurs, dann auch irgendwie vertreten kann, in der breiten Masse rein diskutieren kann. Warum darf man das nicht machen? Und der Grund könnte vielleicht darin dienen, dass am Ende dieses Studienabschnitts dann ein bisschen so die Empfehlung rauskommt, ja, man bräuchte in diesem Land vielleicht mal doch eine Vermögenssteuer. Und das ist irgendwie, finde ich ehrlicherweise, problematisch, weil man hat ja immer gesagt, in der Corona-Reihe, man muss allen Leuten zuhören, man muss allen Leuten zugehen und ja, die auch vielleicht noch so von ferner Landen herkommenden Argumente zumindest sich einmal anhören. Hier will man es nicht machen. Ist meines Erachtens nach demokratiepolitische Bankrotterklärung von der Nationalbank.
Ja, die Nationalbank wird vielleicht nicht völlig unbeeinflusst von der Regierungsbank, um dieses kleine Beispiel zu machen, zu dieser Entscheidung gekommen sein. Es zeigt auch, wie ernst gemeint dann das immer wieder geforderte, keine Denkverbote gilt eben nur, wenn man darüber redet, ob nicht vielleicht das irgendwann einmal ein Diesel gibt, der gut für die Umwelt ist oder eben sich technologieoffen darauf einstellt, dass vielleicht doch jemand mal den Zauberstab findet. Aber nicht, wenn es um, also um der Spaß, der Debattenspaß hört sich bei Vermögen in Österreich immer sehr schnell auf. Jetzt muss man aber sagen, die ÖNB wird ja von uns finanziert, diese Studie wird von uns Steuerzahlern finanziert und dass ich eine Studie, die ich als Steuerzahler mitfinanziert habe, nicht sehen darf, muss man zu einem demokratiepolitischen No-Go erklären. Sie sollen es zumindest irgendwo im Internet auf einer ganz alten HTML-Seite, die ruckelt, wenn man es aufmacht und alle 5 Minuten nachsteht. Zumindest dort könnte man es schamhaft veröffentlichen, weil es einfach nicht zu veröffentlichen ist tatsächlich. Dieser Begriff ist in der österreichischen Innenpolitik schon etwas inflationär, aber es ist Es ist ein Skandal.
Ja, der Skandal ist aber, es sind Teile dieser Studie bzw. andere Studien aus dem Haus der Nationalbank bereits öffentlich und ich habe mir da ein bisschen reingearbeitet und habe eine sehr schöne Passage gefunden, die eigentlich alles zusammenfasst, warum man am Ende der Studie bzw. dieses Studienabschnitts auch zu der Empfehlung kommt. Man sollte sich ein bisschen was Gedanken fiskalpolitisches über Vermögenssteuer machen. Ich zitiere: Die obersten 10% der Haushalte besitzen knapp 60% des Gesamtvermögens. Das oberste Prozent knapp 23%. Die vermögensärmere Hälfte der österreichischen Haushalte, also man sieht jetzt bitte über die österreichischen Haushalte einen Schnitt irgendwo in der Mitte und da sprechen wir jetzt von 50% der Haushalte, die sind nämlich die vermögensärmeren, nur damit man dieses Wort einmal dechiffriert. Also die vermögensärmeren Hälfte der österreichischen Haushalte besitzt hingegen mit 3,6% des Gesamtvermögens so gut wie kein Vermögen. Aber das muss man sich jetzt schon einmal aufs Gesamtvermögen dieses Staates ummützen, dass die Hälfte de facto vermögenslos ist.
Ja, aber die Antwort, die dir auf diesen Sachverhalt aus der Politik und großen Teilen der Medien entgegenschallen wird, wird die altbekannte sein, nämlich la la la, nette Debatte, la la la, ich kann dich nicht hören, la la la, nette Debatte, la la la.
Ja, es gibt natürlich auch wissenschaftliche Ansätze dazu, wie man das lösen könnte. Einer ist zum Beispiel von WU-Experten Wilfried Altsinger gekommen. Der wird übrigens diesen Teil, den die Studienautoren nicht präsentieren dürfen, dann trotzdem bei der Präsentation der Sozialstudie präsentieren. Und seine Konklusion ist übrigens nicht einfach nur Vermögen umverteilen, sondern er macht etwas sehr Intelligentes, finde ich meines Erachtens nach, wo du meiner Meinung nach zumindest einen breitesten gesellschaftlichen Konsens dafür erreichen kannst. Er sagt, bessere Wettbewerbsbehörden, mehr Transparenz und ein Schließen von Steuerschlupflöchern. Darauf können wir uns einigen, oder?
Ja, ich glaub's, wenn ich sehe.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Falls ihr jetzt am Ende dieses Europawahlkampfs dachten, in Österreich, da ist der Wahlkampf ein bisschen anstrengend, ein bisschen untergriffig und es geht dann schon irgendwie so in die Innereien rein, sind sie einfach nur froh darüber, dass sie nicht in Ingria in der Nähe von Turin leben. Denn dort geht es derzeit wirklich wild zu, wie mir mein Kollege David Gnes aus erster Ansicht berichten durfte. Von den 46 Einwohnern, die dort leben, kandidieren nämlich 30 für verschiedene Sitze im Gemeinderat beziehungsweise als Bürgermeister. Sogar die Mama des amtierenden Bürgermeisters, Igor De Santis, kandidiert auf einer gegnerischen Liste. Es erinnert mich ein bisschen an Innsbruck in den allerbesten Zeilen oder vielleicht auch im Herbst die ÖVP gegen die Neos, gegen den Karas. Wer weiß, was da noch alles an Listen auftauchen wird.
Das stimmt, ja. Die Innsbruckisierung ist eigentlich ein Begriff, den man in die Politikwissenschaften einbringen sollte. Eine Art unblutige Jugoslawisierung einer zuvor existiert habenden Einheit. Also
jetzt weiß ich nicht. Hast du dir jetzt gerade die Jugos beleidigt, indem du es mit der Innsbrucker ÖVP gleichgesetzt hast?
Nein, aber die Jugoslawisierung im Sinne von, dass ein vormaliges Gebilde in feindliche Unterentitäten sich aufsplittert. Also so ähnlich hat es die Innsbrucker ÖVP oder überhaupt die Tiroler ÖVP seit vielen Jahren gemacht. Allerdings hat man Gott sei Dank den Schusswaffen gebraucht, dabei nicht in Betracht gezogen bisher. Und ja, man weiß auch gar nicht, ob sich jetzt in die Ingria, die rivalisierenden, ideologisch auch so nahe stehen wie die vielen Innsbrucker ÖVPs, ob es um persönliche Animositäten geht oder um grundsätzlich unterschiedliche gesellschaftspolitische Konzepte, wie man eine 46-Einwohner-Gemeinde zu führen hat. Man wüsste gerne mehr.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Eine Frau, die aus Kraft, Kompetenz und nicht wegen so irgendwie demokratisch abgehaltener Wahlen an die Spitze der Regierung geschafft hat, ist in dieser Woche verstorben. Brigitte Bierlein, sie war die erste Kanzlerin der Republik Österreich. Und ich bin ja grundsätzlich nicht so ein Fan von Nachrufen. Bei ihr sind da allerdings schon wirklich einfach Kraft ihres Wirkens ein paar sehr wunderbare Passagen dabei gewesen. Sie war meines Erachtens nach eine josephinische Dienerin des Staates, wie man sich bis zu einem gewissen Grad wirklich dieses selbstlose Idealbild einer Beamtin, einer Staatsdienerin vorstellt. Am schönsten bei diesen Nachrufen war dann aber nicht ein Nachruf, sondern ein Porträt, das Kollege Gerald John im Standard verfasst hat, und zwar bereits 2018, als Brigitte Bierlein an die Spitze des Verfassungsgerichtshofs gerückt ist. Und ich zitiere jetzt einfach draus, weil es eine wunderbare Passage ist. Dass ihr aber auch Hartnäckigkeit eigen ist, beweist nicht nur die Karriere. Bei einem Raubüberfall vor Jahren ließ sie entgegen jeden Rat der Polizei partout ihre Handtasche nicht los und nahm Verletzungen in Kauf, ehe der Täter aufgab. Ich wollte die Tasche behalten, erläuterte sie. Wegen der Rennerei, weil doch die Kreditkarten drin war.
Schlüssig argumentiert.
Argumentiert, und ich habe mir dann aber im zweiten Schritt gedacht, Moment, vielleicht hat sie aus falschen Motiven auch dann das Falsche getan. Denn hätte man die Logik der Brigitte Bierlein in diesem Moment des Raubüberfalls übersetzen müssen, hätte sie dann auch sagen können, na, ich lehne die Kanzlerschaft ab, weil es wird eh wieder der Kurz, der ihr Vorgänger und Nachfolger war.
Es waren Rennereien, aber zweifellos zwischendurch, als man diese Lücke übergrätschen musste. Aber es war doch, ich kann mich als eine von fast allen als außerordentlich angenehme Regierung empfunden, als angenehm empfundene Regierung erinnern. Was natürlich ein bisschen damit zu tun hat, dass sie sich vorgenommen haben, keine wahnsinnig kontroversiellen Entscheidungen zu treffen. Aber es war dann doch die Abwesenheit von vollkommenen Unsinnsdingen so erfreulich. Also ich möchte jetzt nicht noch einmal unnütz das Wort Verbrennergipfel im Munde führen, aber sowas hat es da einfach nicht gegeben, das muss man schon einmal sagen. Und für mich persönlich, ich weiß nicht, das war vielleicht nicht das Ihr persönliches Highlight in Ihrem Werdegang, aber ich habe im Rahmen, als wir die Fernsehsendung Ihr Staatsminister noch hatten, habe ich mal in einer Szene Brigitte Bierlein gespielt. Da haben wir den Verfassungsgerichtshof Spitze nachgestellt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, die wir Ihnen in die Shownotes verlinken. Und in einer anderen Geschichte werden wir dann auch nochmal über Eduard Müller, Finanzminister in dieser Expertenregierung, sprechen. Vielleicht relativiert die dann dein Blick auf diese Expertenregierung.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Die SPÖ ist ja eigentlich dafür verschrien, Pensionistenbriefe zu verschicken, entweder traditionell als Massensendung oder auch sehr individuell und sehr zugespitzt, wie das Werner Faymann seinerzeit für Onkel Hans Dichert bei der Kronenzeitung gemacht hat. Jetzt hat man allerdings auch einen Teenagerbrief geschickt, und zwar an alle 14- und 15-Jährigen in diesem Land, und zwar man hat sie darin zum Wählen von Andi Schieder aufgefordert. Jetzt habe ich mir schon länger ehrlicherweise in sehr vielen Beiträgen vom Andi Schieder gefragt, warum betont er immer wieder, dass er mit seinen mittlerweile 55 Jahren der zweitjüngste Kandidat ist innerhalb der Spitzenkandidaten. Jetzt erschließt sich mir dieses ganze Ding endlich einmal. Er hatte da offenbar schon länger diesen Teenagerbrief, wie ich es jetzt mal nenne, in Planung. Bringt uns zu zwei Fragen. Sollten wir jetzt ernsthaft über das Thema Familienwahlrecht sprechen? Sprich, Eltern dürfen für ihre minderjährigen Kinder noch eine zusätzliche Stimme abgeben, was man gesellschaftspolitisch, finde, absolut diskutieren könnte, weil dann würde es dann auch irgendwie mal theoretisch eine Möglichkeit geben, zukunftsaffinere Politik zu gestalten, sofern die Eltern an ihre eigenen Kinder denken, die sie jeden Tag ja noch sehen, mutmaßlich, weil sie minderjährige Kinder sind. Oder, ein bisschen profaner, sollte man in der SPÖ flächendeckend einfach Excel-Schulungen einführen, damit nicht wieder so etwas passiert wie diesmal, wo man einfach aus der Wählerevidenz falsche Kopien zieht?
Zweiteres ist einmal sicher die schneller und einfacher durchzuführende Maßnahme. Also das würde ich der Sozialdemokratie grundsätzlich ans Herz legen. Es kann nie schaden. Also ich sag das als jemand, der selber auch nicht wirklich mit Excel arbeitet, aber ich kann halt sagen, ich bin Künstler, ich kann mich mit sowas nicht beschäftigen. Aber so als Partei tust du das schwer. Ich bin eine Partei, ich kann mich nicht mit Organisation aufhalten. Also dass Andi Schieder jetzt dezidiert irgendwie das Teenage-Idol zu geben, versucht, ist eine interessante Idee. Ich weiß es nicht, gibt's da, verfolgst du ihn auf TikTok oder so? Macht er da irgendwie so sehr Teenager-kompatible Sachen?
Ich verfolge ihn auf Insta, und wir waren ja mit ihm auch zusammen für einen Videodreh und dann für einen zweiten Videodreh, und er lässt da schon ein bisschen gerne den Teenager raushängen. Also zum Beispiel diese Episode finde ich bemerkenswert. Er ist eines Nächtens, als er noch jung, wild und mit langem Haar ausgestattet war, im U4 gewesen, ist dann mit einer Bekannten zu Hause gegangen, hat dann auf der Nachtkastel eine Zeitung der jungen Sozialdemokratie, Namen weiß ich jetzt nicht mehr, liegen sehen und ist dann quasi direkt vom U4 übers Schlafzimmer dann weiter hineingewandert ins Parlament. Er hat sich also wirklich in der Situation inspirieren lassen. Was ich jetzt bemerkenswert finde, und er erzählt diese Geschichte auch sehr, sehr freimütig. Und man muss sich jetzt vorstellen, das ist jetzt 30, 35, vielleicht sogar 40 Jahre her, dass er sich die Nacht im U4 um die Ohren geschlagen hat.
Ja, vielleicht war es die einzige, man weiß es nicht. Und sowas bleibt dann natürlich auch ganz besonders im Gedächtnis. Aber wenn ich dann so an meine wilde Jugend zurückblicke, scheine ich einige Gelegenheiten als SPÖ-Abgeordneter im Nationalrat zu landen, verpasst.
Ja, das definitiv.
Aber vielleicht veröffentlicht er ja jetzt auch noch irgendwie ein eingängiges Pop-Album, in dem er Trennungen dieser letzten Jahrzehnte verarbeitet. Vielleicht einfach ein bisschen mehr in Richtung Swifties.
Mhm. Ja, das ist das.
Ja? Ja, aber für die Wahl wird es nicht mehr ausgehen, aber er wird ja bei der nächsten Europawahl auch noch rüstig sein.
Stimmt, und diese Textzeile, got a long list of ex-lovers who call me I'm insane, von Taylor Swift natürlich, die kann jeder von uns in Wahrheit für sich selbst auch übernehmen.
Und wer es nicht kann, kann zumindest so tun. Wer soll es überprüfen?
Ja, und damit bist du auch sehr elegant der Debatte ums Familienwahlrecht ausgewichen. Aber gehen wir zum nächsten Thema.
Meint ihr das ernst oder meint ihr es ernst? Ich kenne mich nicht aus.
So, mein lieber Thomas, jetzt wird es kompliziert und ich muss jetzt wirklich darum bitten, dass du deine ganze geistige Vorstellungskraft einbringst, denn jetzt wird eine Organisationsmatrix in unserem Kopf gezeichnet, die hat es in Sicht. Ich beginne einmal mit einer Meldung, die ja war irgendwie mehr oder weniger more of the same. Der Medienmogul und Milliardär Rupert Murdoch hat geheiratet. Es ist jetzt eigentlich für sich schon eine Geschichte, weil er ist weit über 90 und das ist die fünfte Ehe. Dann wird es allerdings noch ein bisschen interessanter in der ganzen Konstellation. Denn seine Ehefrau ist die russische Molekularbiologin Elena Zhukova. Das ist die Mama von Daria Zhukova. Die war zuvor mit Roman Abramowitsch zusammen. Den kennt man. Chelsea, Fußball, Milliardär, schöne Yachten und dergleichen mehr. Mittlerweile hat sie zwar zwei Kinder mit Roman Abramowitsch, ist allerdings von ihm getrennt und verheiratet mit Stavros Niarchos. Der Kerl war früher mit Paris Hilton zusammen und ist auch der Sohn einer großen griechischen Reederei. Kennengelernt hat Rupert Murdoch seine aktuelle Frau über seine Ex, und zwar nicht Jerry Hall, die zuvor, das weiß man, vor allem du weißt es, mit Mick Jagger zusammen war, sondern von seiner dritten Ex-Frau, nämlich über diese besagte Wendy Denk. Die ist wiederum die Ex von Tony Blair, der übrigens der Patenonkel von einem von Murdochs Kindern ist. Soweit so klar?
Ja, es ist ein bisschen wie, wenn du die Verzweigungen des Stammhauses Hannover im frühen 19. Jahrhundert verfolgen musst. Letztlich kommt dann doch immer aus, die kennen sie alle untereinander.
Ja, und unter der Backdecken, muss man dazu sagen. Und das war dann irgendwie, als ich mir das mal ganz kurz nur angeschaut habe, der Punkt, wo ich mir gedacht habe, man freut sich dann im Endeffekt doch noch sehr, sehr, sehr darüber, dass man in Österreich lebt, dass es hier den Richie Lugner gibt, der quasi die Rolle des Richard Murdoch in der Öffentlichkeit bis zu einem gewissen Grad einnimmt und der auch irgendwen heiratet, zum sechsten Mal übrigens, und der einfach glücklich ist damit, oder? Das ist ja schön.
Ja, na, vor allem möchte ich Richard Lugner doch vor dem Vergleich mit Rupert Murdoch in Schutz nehmen. Das ist mir, also Richard Lugner ist sicher eine der lästigsten Erscheinungen der österreichischen Öffentlichkeit, aber Rupert Murdoch ist wirklich eine der auf allen Ebenen abstoßendsten Erscheinungen international, und zwar seit Jahrzehnten. Also man soll ja jetzt nicht lookistisch sein, aber die letzten mindestens drei dieser acht Lebensjahrzehnte schaut er einfach auch noch aus wie ein Komodo-Varan. Und man staunt doch, wie es ein bescheidenes zweistelliges Milliardenvermögen zusammenbringt, doch sehr attraktive Lebenspartnerinnen in den Gravitationsorbit zu bringen. Und davon abgesehen, dass er halt mit einer wirklich ruchlos manipulativen globalen Medienmacht wirklich die letzten Jahrzehnte versucht hat, alles, was irgendwie reaktionär, bösartig und umweltschädlich ist, zu promoten. Auch einer der großen Antreiber hinter dem Brexit, in Amerika einer der großen Hervorbringer des Phänomens Donald Trump. Also eine wirklich widerliche Figur. Und ich hätte mir schon, ich bin sehr froh, dass niemand mit dem ehemaligen Zambor jemals mit Rupert Murdoch zusammen sein wird. Das wäre mir wirklich, wirklich sehr, also dann, also Richard Lugner hätte mir auch nicht freuen, aber Rupert Murdoch möchte ich dezidiert ausschließen von meiner Nachfolge.
Ja, und aus den von dir erwähnten Gründen würde ich noch einmal sagen, sind wir froh darüber, dass wir einen Richie Lugner in Österreich haben. Der sagt nämlich, alle Parteien dürfen zu ihm in die Lugner City kommen. Es ist ihm wurscht, es kostet nichts und es bringt Publikum.
Ja.
Ja. Und falls Sie einen anderen Grund. Falls Sie einen anderen Grund brauchen, um in die Lugner City zu gehen, ich stelle Ihnen ein Reel, das dieser Mann gemacht hat, in die Shownotes. Und wenn Sie immer denken, warum hören die zwei mit dem Satz aus, Sie sind dann völlig sprachlos und können jetzt nichts mehr sagen, schauen Sie sich dieses Reel einfach an. Richard Lugner verkleidet sich darin als seine eigene Oma oder Queen Mom oder so irgendjemand, also eine sehr, würde ich jetzt mal sagen, adrett angezogene, sehr, sehr alte Frau mit Hut und dergleichen wäre und sagt dann eigentlich, und er spielt, ich glaube, darin seine eigene Geliebte oder so ähnlich, eigentlich brauche ich immer nur meinen Richie, aber wenn der Richie 14 Tage nicht da ist, dann gehe ich in den Orion und kaufe mir einen Lustpaketsstab oder dergleichen mehr. Und ehrlich, das ist wieder der Punkt, wo ich sage, Thomas, ich kann einfach nichts mehr sagen, ich bin sprachlos. Magst du dazu jetzt noch irgendwas
vielleicht
sagen?
Vielleicht mal so darauf hinweisen, dass der Richard Lugner ja auch mal versucht hat, Bundespräsident zu werden.
Und zweimal sogar.
Ja, und wenn er zumindest Zweiter geworden wäre, könnte mittlerweile dann für die FPÖ ein Mandat halten und vielleicht der Nachfolger vom Sobotka im Parlament werden, wo man in der direkten Nachfolge jetzt dann sagen müsste, ist schon fast wurscht, aber...
Es kommt nichts Besseres noch, das würde ich doch trotzdem sagen. Aber wie gesagt, ich sage ja nichts mehr, sagst du noch was?
Nein, schauen Sie sich das an, wie Karl Farkas zu sagen pflegt.
Tschüss und schleicht ab.